ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Ulrike von der Gröben. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Seit über einem Jahr genießt sie das Leben ohne RTL. Die wohlverdiente Rente ist eher ein Unruhestand. Denn Ulrike von der Gröben hat immer zu tun. Zunächst hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Freiheit beginnt jetzt. Ein Buch über den Unruhestand, eine Mischung aus Biografie und Ratgeber. Und über dieses Buch erzählt sie in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Ulrike von der Gröben hat aber auch neben dem Schreiben gut zu tun. Haus, Garten, Familie, Ehrenamt. Sie liebt das Segeln und kümmert sich um ihre Fitness. Nachdem sie früher mehrfach Marathon lief, sind es jetzt dreimal wöchentlich immerhin 10 Kilometer, die sie in ihrer Heimat Köln joggen geht. Über dies und vieles mehr erzählt die sympathische ehemalige Fernsehfrau jetzt in unserem Sachsenradio Sonntagsbrunch Podcast. Wie doch die Zeit vergeht. Es ist schon wieder über ein Jahr her, dass sich Ulrike von der Gröben gemeinsam mit Peter Klöppel von RTL verabschiedet haben. Nach immerhin 35 Jahren. Ne? Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie an diesen Abschied letztes Jahr im August denken?
Dann werde ich immer noch ein bisschen wehmütig. Weil es waren für mich ja tatsächlich 35 Jahre in dieser Sendung. Gemeinsame Jahre mit Peter waren es 32. Und das ist wirklich ein ganzes Arbeitsleben. Ne? Ich meine, gut, insgesamt habe ich ja fast 40 Jahre bei RTL gearbeitet, die ersten Jahre im Radio. Mhm. Ja, das ist auch nach wie vor mein Lieblingsmedium, muss ich sagen. Und aber da wollte man mich nicht länger behalten oder andersrum. Man hat mich dann ins Fernsehen gelockt. Und das habe ich natürlich auch nicht bereut.
Mhm. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, Sie vermissen das Rampenlicht so gar nicht. Gibt es aber sonst irgendwas, was Sie nach diesem langen Arbeitsleben jetzt vermissen?
Mit jedem Jahr, dass ich älter wurde, ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm, dass man Falten kriegt und dass das auch optisch durchaus bemerkbar ist, dass da keine 40-Jährige mehr sitzt und auch keine 50-Jährige. Aber je mehr ich mich der 70 näherte, umso tiefer wurden die Falten. Und dann habe ich gedacht, ja, ist halt so, aber ich muss das jetzt nicht mehr jeden Tag in die Kamera halten, das Gesicht. Ich bin so, das mögen andere Leute anders sehen. Und natürlich kam auch hinzu, dass ich der Meinung war, dass wir wirklich so viel talentierte, hochtalentierte junge Kolleginnen, in dem Fall ging es ja wirklich, was meine Nachfolge betrifft, um Kolleginnen, da kann man jetzt auch mal gehen. Das Einzige, was ich wirklich vermisse, ist der tägliche Umgang, das Zusammensein mit den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Den ganzen Tag hatte ich Menschen um mich und nicht nur einen, sondern viele. Und immer wieder auf dem Flur, in der Kantine, wobei da war ich selten, aber zumindest mal im Bistro. Die kurzen Gespräche, dieses, du bist nicht allein. Sondern wenn du möchtest, kannst du dich auch mal, wenn du sauer bist, ärgern. Und wenn du traurig bist, kannst du auch mit ganz vielen Menschen drüber sprechen. Und kannst, je nachdem, du kennst die Kollegen auch gut und du weißt, der einen kann ich dieses Thema näher bringen, die versteht mich. Und bei einem anderen kann ich mich über sportliche Misserfolge unterhalten und so. Das fehlt mir schon.
Im August 24 begann dann der Ruhestand. Und da haben Sie sich gedacht, nee, Ruhestand ist nicht, ich schreibe gleich mal ein Buch. Warum? Was hat Sie angetrieben dazu?
Ganz ehrlich, ich habe das ja auch überall erzählt. Das schreibe ich auch in dem Buch dann gleich zu Beginn, dass ich eigentlich, als die Leute mich immer fragen, was machst du denn dann? Du kannst doch nicht, und dann sag ich nichts. Und die sagt, ja, du kannst auch nicht einfach nichts tun, du doch nicht. Und ich habe gesagt, doch. Das ist mein Plan. Ich hatte es kaum mehrfach ausgesprochen. Da ist ein Verlag an mich herangetreten und hat die wunderbare Idee an mich herangetragen. Lassen Sie uns doch zusammen ein Buch schreiben. Das ist doch jetzt kommen doch die Babyboomer-Jahrgänge und so viele Menschen haben ein Problem mit dem Übergang in den Ruhestand. Mhm. Und weil sie gar nicht wissen, wie sie ihren Tag füllen sollen, weil sie von heute auf morgen abgeschnitten sind vom beruflichen Alltag, 8 Stunden gearbeitet jeden Tag, plus, wenn sie Pech haben, 1 Stunde hin und her auf jeden Fall. Also man war ja ewig beschäftigt und auf einmal nicht. Und dann habe ich mir das ein bisschen so überlegt und dann habe ich mich auch gefragt, ja, Menschenskind, brauche ich vielleicht auch selber ein bisschen mehr Plan, in diesen Ruhestand zu gehen? Nun ja, und dann habe ich mich mit einer wunderbaren Co-Autorin zusammengetan und wir sind dieses Projekt angegangen und haben dieses Buch geschrieben.
Mhm. Freiheit beginnt jetzt, so heißt das Buch.
Jawohl. Und in der Unterzeile steht auch meine Tipps für den Start in den Unruhestand. Und es ist eine wirklich außergewöhnliche Mischung aus Autobiografie. Ich erzähle viel aus meinem Leben, aber eben auch Expertentipps. Wir haben das dann unterteilt in 10 Kapitel. Und in jedem Kapitel äußere ich mich zu mir und meinem Leben, wie alles begann, wie die kleine Ulrike aufgewachsen ist und wie sie dann zur Moderatorin der Hauptnachrichten von RTL geworden ist. Was dazwischen lag, was ich in meinem Berufsleben alles getan hat. Gleichzeitig verknüpfen wir das aber auch mit Gedanken zum Ruhestand. Es geht ja um Finanzen, um Sport, um Gesundheit und natürlich auch um die Frage, wie kann ich diesen Ausstieg aus dem Beruf am besten planen? Und da haben wir mit Experten gesprochen und ich glaube, es ist für jeden und jede etwas dabei.
Was meinen Sie, gehen zu viele Menschen ohne Plan in Rente?
Da gibt es ja gar keine Zahlen drüber. Ich glaube, und das haben wir auch mit vor allen Dingen mit den Ruhestandscoaches gesprochen. Es gibt Menschen, die brauchen Struktur, die müssen sich ihre freie Zeit auch einteilen, weil sie sonst wirklich so ein bisschen depressiv werden. Aus diesem Loch, in das man vielleicht sowieso ein bisschen fallen muss, ehe man sich darüber im Klaren ist, dass man jetzt mal doch spätestens, wenn man drin ist, darüber nachdenken sollte, wie man den Ruhestand gestaltet. Aber es ist schon ein bisschen unterschiedlich. Jeder Mensch ist da anders. Mir war im Vorfeld klar, einen großen Plan brauche ich nicht, weil ich einfach immer viel zu tun habe. Haus, Garten, Familie, Freunde mit ständigen Einladungen, die eben auch quer durch Deutschland verteilt, aber eben auch mit schönen Ferienwohnungen in anderen Ländern in Europa sind. Und also es gibt so viel Schönes zu tun. Es gibt aber auch Ernstes zu tun. Ich bin ja auch ehrenamtlich unterwegs. Also mir war klar, ich habe genug, was mich auf Trab hält. Aber ich glaube, es gibt eben viele Leute, die brauchen wirklich mehr Anleitung. Und dann ist so ein Ratgeber wirklich einfach ein gutes Mittel. Einfach mal zu sagen, das lese ich mir mal durch. Zumal es ja auch Dinge gibt, die man vielleicht schon 10, 15 Jahre vor dem Start in den Ruhestand planen sollte und vielleicht sogar muss.
Wir haben schon Ihr Buch angesprochen, in dem es auch viel Interessantes über Sie zu lesen gibt. Wenn man Sie im Internet sucht, steht da Ulrike Gräfin von der Gröben. Also das macht schon was her, oder?
Habe ich mir auch gedacht. Also ich war ja, als ich geheiratet habe, da gehörten, auch da sagten schon viele Frauen, es war auch schon möglich, Doppelnamen, man musste auch nicht den Namen des Mannes annehmen. Aber gut, ich hieß Ulrike Elfes. Ganz kurz kam mir der Gedanke, weil ich ja damit auch schon ein paar Jahre im Radio und vor allen Dingen auch im TV und auch in der Sendung unterwegs war, dann denkt man immer so, ja, die behält doch ihren Namen bei Ulrike Elfes. Aber nein, wenn du die Chance hast, eine Gräfin in deinem Namen zu tragen. Also Alex, mein Mann. Also mein Mann heißt ja mit ausgesprochen Sigurd Alexander Adelbert Graf von der Gröben. Das ist ganz viel Name. Ganz furchtbar viel Name. Ein Kollege sagt immer bei den drei Vornamen, oh, war wohl kein Wunschkind. So wie die Idee da mit fürchterlichen Namen zugemüllt haben. Wobei Alexander finde ich sehr schön. Und auch wenn wir ihn alle mit Alex abkürzen. Und ja, und es war ein bisschen klar, dass ich dann auch gesagt habe, okay, dann nehme ich halt die Gräfin mit. Aber ganz ehrlich, es weiß ja fast keiner. Also hätten Sie vorher gewusst, dass ich eine Gräfin im Namen trage? Nee. Man trägt das ja nur im Namen. Das ist ja kein Titel mehr, schon ewig nicht. Mhm. Ja, das ist ja nur noch das.
Aber bei von der Gröben, ne, da guckt man schon mal nach, wie das zustande gekommen ist. Ne?
Ja. Mhm. Ist ja schon deutlich mehr als Elfes. Ja. Und wenn noch die Gräfin. Ja, ich finde es auch ganz lustig. Es ist dann schwierig, wenn du in die USA das erste Mal reist stellst dann fest, gibst einfach nur deinen normalen Namen ein, Ulrike von der Gröben. Aber nein, da muss es sehr ausführlich mit Gräfin sein. Da habe ich noch Probleme. Also das war dann wirklich ein bisschen schwierig. weil ich hatte es einfach falsch ausgefüllt und denke, hey, ich heiße doch so, hatte ich die Gräfin kurz vergessen. Mhm.
Also ich glaube aber eher, Sie sind die bodenständige Ulrike von RTL, die sich im Sport auskennt und nun den Ruhestand genießen kann. Ich nehme an, dennoch mit viel Interesse für Sportevents, Sportveranstaltungen, Fußball natürlich. Wie sehr verfolgen Sie das alles jetzt?
Den Fußball natürlich noch mehr als früher. Also sagen wir es mal so, man ist ja auch, also die meisten Sportjournalisten und Journalistinnen sind ja auch Fans. Also du kommst selten, glaube ich, zum Sportjournalismus, wenn du nicht selber Sport getrieben hast oder zumindest dich für irgendeine Sportart doch sehr begeisterst und dann auch oft für Fußball. Und dann hast du auch immer deinen Verein. Ich bin in Mönchengladbach groß geworden und das in den 60er, 70er Jahren, wo Borussia Mönchengladbach wirklich nicht nur deutschlandweit eine der Mannschaften war. Wir sind ja in den 70er Jahren 5-mal deutscher Meister geworden. Es ist wirklich leider lange her und haben uns damals mit den Bayern abgewechselt. Aber das sind große, große Namen. Auch meine Günther Netzer, wer kennt Günther Netzer nicht? Das ist ja auch immer noch ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. Er ist gerade 80 geworden, ne? Da wurde er viel gefeiert, habe ich mitbekommen. Und das ist auch über die Grenzen des Landes, auch im Ausland, wenn wir früher verreist sind und mal in Spanien waren und Urlaub gemacht haben mit der Familie. Und wenn die Leute fragten, wo man denn herkommt, ja, da hat man immer geholfen, ja, in der Nähe von Köln. Man sagte denen nichts, aber Mönchen gab, Netzer, Günther Netzer. Ja, wirklich. Ja, also ich verfolge natürlich, um auf die Frage zurückzukommen, immer noch das Geschehen in der Fußball-Bundesliga und in allen möglichen Sportarten sowieso. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, auch mal wieder zum Spiel zu gehen und live dabei zu sein. Und das ist natürlich ganz wunderbar.
In Ihrem Buch geht es rund um den Ruhestand. Haben Sie jetzt eigentlich, Sie haben vorhin gesagt, was Sie so alles zu tun haben, aber haben Sie wirklich mehr Zeit, auch Dinge mal in Ruhe zu machen?
Das ist tatsächlich das, was einen am meisten, glaube ich, im Ruhestand dazu bringt, dass der Tag so schnell rumgeht, weil man nämlich plötzlich nicht mehr alles in Hektik, Eile und Angel erledigt, sondern das ist bei mir jedenfalls automatisch gekommen, dass ich die Dinge achtsamer mache, dass ich mich nicht immer nur ärgere, wenn ich fürs Abendessen was klein hacken muss oder klein schneiden, sondern wenn ich das so meditativ mache und dabei lasse ich die Gedanken fliegen und freue mich dann schon auf die Gäste, die kommen oder vielleicht manchmal auch nur darauf, dass mein Mann gleich nach Hause kommt. Und ich mache das, der ganze Stress, der bei vielen haushalterischen Dingen immer dabei war oder auch bei der Gartenarbeit. Das war ja früher was, Mensch, verdammt, das schaffst du wieder nicht. Und gleich kommt doch das und dann musst du dann mit den Kindern hier und da dorthin fahren. Und jetzt, ja, ich habe Zeit. Ich gehe auch mal spazieren. Früher bin ich nur gerannt, also joggen halt. Und auch das immer schon mit der Uhr im Nacken. Gleich muss er unter die Dusche springen und dann muss er zur Arbeit fahren oder noch irgendwas erledigen für die Kinder und dies und jenes. Und jetzt ist da nichts, was mich treibt, was mich in Stress, in Hektik versetzt. Ich bin immer zu schnell gefahren. Ich hatte so viele Punkte. Ich war immer nur zu schnell unterwegs. Und jetzt fahre ich mit dem Fahrrad oft. Weil es ist doch egal, wenn ich ein halbes Stündchen später.
Aber man muss sich schon umstellen, ne? Man muss sich schon umstellen. Das ist dann
ja,
schon
es ist verrückt. Es ist mir wirklich leicht gefallen. Es ist
echt
leicht gefallen.
Ha?
Ja, und ich alle um mich herum, ich habe natürlich schon inzwischen immer mehr Menschen, weil viele auch früher aufhören. Ich habe tatsächlich auch viele jüngere Menschen, also die sind erst Anfang 60, haben aber schon aufgehört zu arbeiten. Und die machen alles jetzt auch schon. Und die alle sagen dasselbe. Ich weiß nicht, wie ich das früher geschafft habe, als ich noch gearbeitet habe. Und ja auch jeden Tag. Ich habe ja nicht so nur 2 Tage in der Woche oder 3, nein, jeden Tag. Von Montag bis Freitag halt. Und manchmal bin ich am Wochenende noch tingeln gegangen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Also der Tag geht jetzt so schnell rum, obwohl man so viel weniger gemacht hat. Es ist wirklich irre.
So sonntags, eigentlich, wenn man in Rente geht, ist ja jeder Tag wie ein Sonntag. Aber wie sieht der bei Ihnen Sonntag wirklich aus? Ist ja vielleicht doch ein anderer Tag.
Also vieles hat sich auch nicht geändert. Das hat sich, also eigentlich seit die Kinder aus dem Haus sind, hat sich beides, ist ja nun auch schon eine ganze Weile her, da hat sich das schon auch ein bisschen so ergeben, dass wir sehr viel entspannter und ruhiger und später in den Sonntag starten. Sonntag ist auch nach wie vor der Tag, wo ich eben nicht früh aufstehe, sondern wo ich erst um 10 Uhr mit meiner Lauffreundin, Laufpartnerin, mich auf die Strecke mache. Und da kann ich also bis 9 Uhr entspannt schlafen, dann trödel ich noch rum. Und dann treffen wir uns um 10 auf der Strecke, dann gehe ich laufen Und dann, ja, das gönnen wir uns eigentlich jetzt immer häufiger. Mein Mann geht dann auch zur selben Zeit ins Fitnessstudio. Und dann schalte ich relativ häufig den Doppelpass ein und schaue dann zu, wie sich ehemalige Fußballer und Experten und Journalisten über den vergangenen Spieltag oder den noch währenden Spieltag, heutzutage gibt es ja auch noch ganz viele Spiele am Sonntag, über die Fußball-Bundesliga unterhalten. Und das kann man jetzt für saublöd finden. Ich mache das gerne, wir machen das gerne. Ja, sagen wir mal so, das machen wir dann so eine Stunde, manchmal auch zwei. Das ist sehr, sehr häufig. Es ist natürlich nicht immer so. Im Sommer sind wir natürlich auch meistens dann doch eher draußen. Also wenn schönes Wetter ist, dann fahren wir zum Segeln sehr oft, weil wir haben eine kleine Jolle in Roermond liegen. Das ist von Köln aus eine Stunde kurz hinter der Grenze. Ein wunderschönes holländisches Städtchen, Roermond. Die Holländer haben ja viele so kleine, wunderbare Städtchen. Die haben sehr, sehr viel Wasser. Und dieses Roermond, das ist, da fließen die Maas und die Ruhr ineinander. Da entsteht dann so eine Seenplatte und da segeln wir dann. Und das ist eigentlich auch ein sehr beliebter Zeitvertreib von uns. Und dann, wenn wir dann, entweder bleiben wir da und essen dann da auch auf der Terrasse da und sitzen da am Hafen. Das ist wie ein Urlaub. Es ist wirklich jedes Mal ein Kurztrip. Es ist schon Urlaub. Allein schon, wenn man auch eine andere Sprache hört. Denn Holländisch, man meint immer, das klingt so ähnlich wie Deutsch. Nein, es ist eine andere Sprache. Aber es ist einfach total schön, ja.
Ihr Mann ist ja noch beruflich sehr aktiv und unterwegs. Sie sind nun daheim. Sie haben vorhin gesagt, ach, Sie freuen sich auch, wenn der nach Hause kommt. Wie ist es aber dennoch so, wenn man dann doch jetzt vielleicht öfter zusammen zu Hause ist? Ich will gar nicht sagen, aufeinander hocken, aber das ist ja auch was, wo man sich ein bisschen umstellen muss, oder?
Das ist eine Umstellung, vor allen Dingen für Menschen wie mich, weil ich ja immer außer Haus war. Es gibt ja viele, die machen doch in den letzten Jahren viele, indem man Homeoffice, viele Kollegen sind zu Hause. Mein Mann ist tatsächlich auch viel zu Hause, weil der alles, was er für Eurosport macht, also das Kommentieren, das macht er auch inzwischen aus dem Haus. Aber da sitzt er halt oben. Also wir haben ich sage es immer, bei uns ist alles übereinander. Wir haben schon Platz, aber wir haben 3 Etagen. Also unten ist also Esszimmer, alles so offen, wie das heutzutage so ist. 1. Etage war früher die Kinderetage. Da ist jetzt mein Arbeitszimmer. Ich habe Karolins Kinderzimmer zu meinem Büro umfunktioniert und unterm Dach. Da sitzt mein Mann, weil das eben immer schon so war, dass das Büro von ihm oben war. Und inzwischen ist er da halt viel, weil er da auch kommentiert. Und so verteilen wir uns dann in diesem Haus. Und dann haben wir ja auch viele unterschiedliche Interessen, dass wir auch tagsüber dann nicht immer alles gemeinsam machen. Also wir hocken tatsächlich nicht so viel mehr aufeinander als früher.
Es gibt die Schnellantwortrunde. Ein Tag beginnt für mich gut mit
Laufen.
An anderen Menschen mag ich.
Wenn sie genauso offen sind wie ich.
Mag ich nicht.
Dumm dreist.
Geld gebe ich gern aus für.
Für schönes Zusammensein mit der Familie und Freundin.
Am Herbst mag ich.
Oh, gerade jetzt. Die wunderbaren Farben, den goldenen Oktober und jetzt, es ist die schönste Jahreszeit, was die Optik angeht, finde ich.
Herzklopfen bekomme ich bei
einem aufregenden Fußballspiel von Borussia
Mönchengladbach. Ich hätte es mir denken können. Ein Tag war gut, wenn Sie gewonnen haben, ne? Ist klar.
Wenn Gladbach gewonnen hat. Oh nein, wenn ich draußen sein konnte, wenn ich ihn gesund und munter mit am besten meinen Liebsten verbracht habe.
Mit 68 schlank und fit, was machen Sie dafür?
Tatsächlich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren, 30, 40, fast, ne, 30 sage ich mal, dasselbe. Ich gehe regelmäßig, sprich 3-mal in der Woche laufen. Und dann kam vor, sage ich mal, 20 Jahren, dann auch das Krafttraining 2-mal in der Woche dazu. Je älter man wird, je mehr muss man leider dann eben auch ein bisschen Krafttraining machen. Ansonsten, das ist einfach so. Die Muskeln gehen weg, die Gehirnmuskeln auch, kann man auch trainieren. Aber vor allen Dingen immer auch und nur schlank sein und fit und Herz-Kreislauf, das ist dann irgendwann zu wenig, wenn man eben den Anspruch hat, auch so ein bisschen figürlich noch. Aber ich glaube, es ist auch, man kann auch länger gesund leben und beweglich bleiben vor allen Dingen, wenn man die Muskeln stärkt. Das ist wirklich ein Credo von mir geworden. Man muss nicht übertreiben. Du brauchst ja keine Muskelberge aufzupacken. Aber Muskeltraining ist schon wichtig im Alter.
Wenn Sie sagen, Sie gehen laufen, ich habe gelesen, dann sind das schon ordentlich Kilometer, die Sie schrubben.
Ja, das sind also knapp 10, 9,5, je nachdem, wie man genau die Strecke läuft. Die hat auch ein paar Bögen. Und das ist aber, ich glaube, ja, das kann man auch keinem erzählen, immer dieselbe Runde. Das ist in Köln, wir nennen sie die FC-Runde. Das hat mit dem FC Köln, mit dem 1. FC Köln zu tun, weil die erstreckt sich vom Stadion, Müngersdorfer Stadion, bis hin zum Geißbockhain. Das ist das Vereinsheim und das Vereinsgelände der Kölner. Und das ist ein wunderbarer Weg durch den Grüngürtel. Und da läuft man also am Wasser entlang durchs Grüne. Und man kann diese Strecke, wenn man möchte, so wie ich das tat, als ich im Marathontraining war, da habe ich die einfach mal durch den Grüngürtel durch beliebig verlängert, sodass ich da auch entspannt mal auf 20 Kilometer kam. Ja, das ist ein Traum. Und es ist wunderschön.
Also 3x10 Kilometer in der Woche finde ich schon beachtlich. Ja. Apropos, das Stichwort Marathon ist schon gefallen. In Dresden findet heute übrigens der Dresden-Marathon statt. Sie sind auch mehrmals Marathon gelaufen.
Ja, Dresden nicht. Was insofern bedauernswert ist, ich hatte das Glück, auch ein paar Mal in Dresden zu sein. Und ich finde die Stadt natürlich wunderschön. Und was man daraus gemacht hat, ich muss sagen, das ist einfach herrlich und da fehlt mir aber noch viel. Ich kenne da halt nur auch die Touristen, die Highlights, so wo jeder hingeht. Und da, glaube ich, hätte ich noch viel zu entdecken gehabt mit einem Marathon. Ich bin meistens in Köln gelaufen, aber ich bin auch in New York gelaufen. Ja, toll. Das war mein letzter Marathon. Ja, das muss ich sagen, das war, also besser kann man auch nicht aufhören. Als in dieser Stadt, das ist schon ein ganz, ganz wunderbares Erlebnis. Ja, und ich bin auch mal auf Mallorca gelaufen. Mhm. Das war sehr, 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 sehr anstrengend, weil es sehr, 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 sehr warm war, um nicht zu sagen heiß. Das war meine größte Herausforderung. Mhm. Das war anstrengend.
Heute kein erstrebenswertes Ziel mehr heute.
Nein. Ich habe auch die Marathon-Karriere dann irgendwann sein gelassen, weil, ja, ich hatte ein bisschen das Gefühl, es hat mich nicht mehr gereizt. Die Herausforderung, der habe ich mich oft genug gestellt. Ich hatte auch immer den Ehrgeiz, unter 4 Stunden zu laufen. Und das ist mir dann bei den meisten Läufen auch gelungen. Ich bin sogar jedes Jahr am Anfang 1 Minute schneller gewesen. Auch das war so ein kleiner Wettkampf mit mir selber. Mhm. Und ja, aber irgendwann habe ich dann gesagt, es reicht. Als ich das Glück hatte, dass ich in New York dabei sein konnte, dann habe ich gedacht, komm, das ist der krönende Abschluss.
Im Ruhestand hat man plötzlich immer Urlaub. Man muss sich auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten. Das schreiben Sie in Ihrem Buch Freiheit beginnt jetzt. Manche meinen aber, Freiheit heißt ja jetzt nichts tun, ausschlafen, faul auf dem Sofa, Fernsehen gucken. Was verstehen Sie unter dieser Freiheit?
Unter anderem auch das und vor allen Dingen die Freiheit, mir jeden Tag so einzuteilen, wie ich es möchte, wie es meiner Stimmung entspricht, wie es meiner Laune, meiner körperlichen Verfassung, den Jahreszeiten auch ein bisschen entspricht. Ich mache auch viele Dinge natürlich im Winter völlig anders. Den Tag verbringe ich anders als im Sommer. Es ist die Freiheit, wirklich nur noch das zu tun, was ich möchte. Das kann auch Arbeit sein. Das ist zum Beispiel auch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten. Dass ich die Kinderfreizeiten ich bin Botschafterin für mutige Kinder. Das ist unter anderem von Rainer Kallmund. Kalli kennt man, glaube ich, auch bei euch.
Na klar.
Rainer Kallmund, ne? Den kennt man, mitgegründet worden. Da geht es um Kinder, um Benachteiligte, sozial Benachteiligte, aber vielleicht auch kranke Kinder in der näheren Umgebung. Und dann gehe ich dann auch mit zu der Hausaufgabenbetreuung. Da gehe ich mit in die Ferienfreizeit. Und genieße das sehr, endlich die Zeit zu haben. Früher konnte ich das alles immer nur, dass ich vielleicht mal eine Gala, eine Benefizgala für diese Zwecke moderiert habe umsonst. Oder dass ich eben auch gespendet habe. Aber jetzt kann ich auch mich davon überzeugen, dass das Geld gut ankommt. Und wie wenn du in die strahlenden Kinderaugen guckst, dann, dann weißt du, alles ist gut. Und ich finde, so ein bisschen was sollte vielleicht jeder auch zurückgeben, wenn er in der Rente ist. Ich meine, klar, es ist viel Zeit und da kann man ja auch ein bisschen von der Zeit mit anderen verbringen, denen es nicht so gut geht.
Mhm. Soziale Kontakte, mal auch davon abgesehen, sind überhaupt im Ruhestand wichtig. Auch das steht in Ihrem Buch, ein guter Freundeskreis. Über Sie weiß ich, Sie spielen auch gern mal mit Freundinnen eine Runde Doppelkopf.
Jawohl, lustigerweise auch vor allen Dingen mit Freunden. Ich habe nämlich zwei Doppelkopfrunden. Eine auch schon sehr lange, das ist bestimmt schon über 20 Jahre, 20, 25 Jahre. Das sind nur Männer. Also nur Jungs. Früher habe ich gesagt, nur Jungs. Inzwischen sind hier auch große Jungs oder alte Jungs. Aber jedenfalls, die drei Jungs und ich, wir spielen regelmäßig. Früher da war das dann auch nicht so oft. Also wir waren ja alle voll berufstätig und dann ich noch die Kinder. Aber doch, dass wir es so alle 6 Wochen geschafft haben und jetzt versuchen wir es einmal im Monat hinzukriegen. Und dann habe ich eine Gruppe noch bei RTL, auch in einem bunten Haufen zusammengewürfelt, Jungs und Mädels. Da sind wir aber zumindest schon mal 5 in dieser Runde. Man muss Doppelkopf nur zu 4 spielen. Man kann es als leidenschaftliche Liebe zum Doppelkopf bezeichnen.
Können Sie gut verlieren?
Nö.
Nö, habe ich mir gedacht.
Also, natürlich gewöhnt man sich das an, dass man verlieren kann, aber ich kann es eigentlich nicht gut. Gewinne natürlich lieber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade bei Kartenspielen, es gibt halt Tage, da kriegst du nur schlechte Karten. Und dann kannst du auch, wenn du gut spielst, nichts mitmachen. Und da hast du keine Chance, da verlierst du halt auch mal einen Abend. Dann ist es halt so. Aber ja, also richtig gut kann ich es nicht, nee.
Bei Ihnen fällt auf, Sie sind ein positiver Mensch. Sie lachen gern, auch mal gern ein bisschen lauter. Worüber können Sie lachen? Oder am meisten lachen?
Also, ja, also am meisten lachen. Also ich lache tatsächlich wirklich viel. Ja, weil ich über komische Situationen. Es ist ja ein Unterschied zwischen Lächeln und fröhlich sein und gut gelaunt durch den Tag gehen. Das ist ja schon mal das Allererste. Da wird also, ich habe eigentlich eher immer, und ich suche auch immer einen Grund zum Lachen und zum Lächeln. Ich war bald wieder mit der Bahn unterwegs. Und da konnte ich mich natürlich die ganze Zeit wieder aufregen, weil wir mega Verspätung hatten. Aber dann habe ich mich so wahnsinnig gefreut, weil ich am Rückweg, da hatten wir auch wieder 2,5 Stunden Verspätung, aber neben mir nahm ein junger Mann Platz, der klappte sofort seinen Laptop auf und schaute das Fußball-Länderspiel gegen Nordirland. Und dann darf ich mitgucken und dann haben wir jetzt. Und das ist für mich so ein positives Event gewesen, dass ich da das Fußballspiel mit dem jungen Mann gucken konnte. Dann war mir das schon wieder egal. Also ich sehe immer schnell, auch wenn irgendwas schief läuft, suche ich das Positive und habe den Ärger schnell weggeschluckt. Also es sei denn, es hängt wahnsinnig viel dran, dann kann man das nicht. Aber oft ist das so, ja, dann kommst du halt später. Und dann kann ich auch sagen, boah, es war aber so schön, weil im Herbst durch Deutschland zu fahren mit dem Zug ist wirklich auch sehr, sehr schön, weil es einfach schön aussieht draußen mit den Bäumen. Also auch das nehme ich dann wahr. Und es bringt doch nichts, wenn man sich immer ärgert.
Mhm. Nun gibt es ja aber dennoch gerade auch die grauen Herbsttage. Der November steht vor der Tür. Ihre positive Ausstrahlung, die konnte man auch im Fernsehen immer spüren. Was hätten Sie für ein Rezept für alle, die jetzt sagen, oh, schon wieder so ein grauer Herbsttag, schon wieder November. Wie kommt man gut durch den Tag?
Ja, diese Frage stelle ich mir tatsächlich aber auch, wenn solche Tage sind, wo ich mich eben nicht daran erfreuen kann, wie schön die Farben sind. Aber sich immer nur darüber zu ärgern, dass wir hier in diesem Land leider auch, wir haben es Oktober, der November kommt ja noch mit dem noch schlimmeren Wetter. Es ist halt so. Aber das sich dauernd darüber ärgern, bringt auch nichts. Dann nimmt man sich vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, so wie ich in Rente zu sein, komm, nimm dir ein schönes Buch zur Hand und lies und kuschel dich auf dem Sofa zusammen oder wo auch immer und beam dich einfach in eine andere Welt. Ich finde, Lesen ist immer das, was einem über solche Tage am besten hinweghilft.
Wir haben über gute Laune gesprochen, aber die Weltnachrichten können uns diese Laune auch schnell mal vermiesen. Die vielen schlechten Nachrichten in diesen Nachrichtensendungen auch. Wie gut verkraften Sie derzeit so diese Meldungen, die mit uns allen ja irgendwas machen?
Ja, auch davon konnte ich mich nicht freisprechen. Es wurde ja auch immer schlimmer eigentlich in den letzten Jahren. Es kam ja so viel Hartes. Es begann ja eigentlich mit Corona, muss man sagen.
Ja.
Wo wir alle, glaube ich, schon in so eine kleine Depression gefallen sind. Ich hatte auch da wieder Glück, dass ich jeden Tag zur Arbeit durfte. Ich hätte das, glaube ich, schwerer ertragen, wenn man hier immer aufeinander gesessen hätte. Und wir haben das Glück, wir wohnten in einem Haus. Wir haben Platz. Wir hatten die Sommer, wo man eingesperrt wurde, mit einem Garten. Also ich bin so, auch da und wieder habe ich so viel Glück in meinem Leben. Ich wusste das auch zu schätzen. Ich habe es auch immer gesagt. Ich sage, stellt euch mal die Menschen vor, die da mit 4 Kindern in einer kleinen Wohnung sind. Da ging es ja los mit den schweren Dingen. Dann kam auch noch der Ukraine-Krieg. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, und das ist ja immer noch ist, dann kam jetzt auch noch die grauenhafte Massaker in Israel dazu. Und im Augenblick sind wir noch ein bisschen hoffnungsfroh, dass vielleicht doch irgendwie es ein dauerhafterer Frieden wird. Aber es ist schwer, damit umzugehen. Aber auch da kann man immer nur sagen, es hilft nichts, wenn wir jetzt dann hier bei uns, wo es uns doch eigentlich vielen jedenfalls ganz gut geht, dann immer nur Trübsal bläst. Das macht den Tag nicht besser für uns. Deswegen trefft euch, geht raus, trefft euch zu Hause mit Freunden, mit Gleichgesinnten, kommt mit Menschen zusammen, igelt euch nicht ein, sondern geht vor die Tür. Das ist allemal besser, weil man, gerade wenn man auch über was Schlechtes spricht, über Dinge, die einen betroffen machen und traurig stimmen, hilft es doch, wenn man nicht allein damit ist.
Sie waren nun lange Teil von RTL aktuell. Heute, jetzt, 18:45, Ihre Sendung nach wie vor, also
ja,
als Zuschauerin?
Ja, wenn ich zu Hause bin, auf jeden Fall. Allerdings, und jetzt kommt, ich gestehe, ich zeichne sie, machen ja auch viele, ich könnte es ja auch zeitversetzt bei RTL Plus sehen. Das mache ich nicht. Also ich gehe jetzt auch nicht, ich sage, jetzt muss ich aber nach Hause, 18:45. Deswegen ich natürlich, wenn ich, gerade an den Sommertagen ist man ja schon mal häufiger unterwegs oder am Wochenende, dann ist es nicht. Aber wenn ich hier bin, dann ist es natürlich. Absolut. Macht mir auch Spaß. Ich finde die Sendung auch nach wie vor richtig, richtig gut. Sie wird auch Gott sei Dank immer noch sehr gut angenommen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und das freut mich auch für die Kollegen, die das toll machen. Und ich glaube auch, dass viele sehr, sehr viele Zuschauer, die am Anfang gesagt haben, weiß ich gar nicht, ob ich da weiter gucke. Doch, sie gucken weiter. Und sie sind jetzt mit den neuen beiden Teams, die wir da haben, genauso glücklich und zufrieden. Es ist mit einer Abwechslung. Also, so alles richtig gemacht, ein Feld hinterlassen, das aber durchaus auch von anderen sehr gut beackert werden kann.
32 Jahre mit Peter Klöppel. Wie ist jetzt der Kontakt zu ihm im Ruhestand?
Ja, der hat sich total verändert, weil wir früher so privat ja eigentlich so gut wie nichts miteinander gemacht haben, was viele Leute verwundert hat. Wir haben uns blendend verstanden, aber wir haben uns ja auch jeden Tag gesehen. Also ich habe ja mehr Stunden des Tages mit Peter Klöppel als mit meinem Ehemann verbracht. Das muss man ja auch mal so sehen. Die meisten Arbeitnehmer, die jeden Tag zur Arbeit gehen, denen geht das ja so, dass man mehr Zeit mit den Kollegen verbringt. Aber trotzdem, deswegen hatten wir da auch, wir haben ja jeden Tag gequatscht und geredet. Jetzt verabreden wir uns. Also entweder wir telefonieren oder wir gehen auch gemeinsam aus, wir gehen essen. Aber der Peter ist ja auch viel gar nicht hier in Deutschland. Er lebt ja, das ist ja kein Geheimnis, die Hälfte seiner Zeit in den USA, ich glaube sogar mehr. Das hat er mit seiner Frau damals versprochen. Wenn ich nicht mehr arbeite, sie ist ja Amerikanerin. Deswegen sind die sehr viel auch in den USA. Wir haben Kontakt und wenn er kommt, dann schauen wir auch immer, dass wir uns treffen.
Sie leben in Köln und ein Kölsch gehört regelmäßig dazu.
Absolut. Ich bin
schadet auch nicht der Figur, oder?
Ja, ganz ehrlich, ich sage ja immer so Kölsch. Das sagen auch viele, das ist doch gar nichts. Ich sage, nö, läuft so durch. Deswegen bin ich auch so schlank. weil Kölsch kann man trinken. Es ist alles, wenn man dreimal in der Woche läuft, ganz ehrlich, dann ist es, nie, es ist deutlich leichter, und wenn man noch ein bisschen Krafttraining macht, Figur zu halten und sich trotzdem ziemlich viele Sünden zu erlauben. Also ich trinke meine Kölsch. Verrückterweise trinke ich wirklich fast, was Alkohol betrifft, fast ausschließlich Kölsch. Im Sommer auf meiner Insel, da trinkt man dann Pilz. Und ich trinke auch gern, aber das macht man ja nun doch nicht so häufig, leider, Champagner. Champagner mag ich auch. Aber das ist ja dann eher schon Luxus, ne? Macht man dann nicht so oft.
Eine Waage haben Sie ja eh nicht, ne?
Eine Waage habe ich nicht, nee. Aber ich esse im Grunde alles, nur von allem eben nicht so viel. Und wenn ich sündige und richtig viel esse an irgendeinem Tag oder meinetwegen um die Weihnachtszeit herum auch an mehreren Tagen, dann weiß ich, ja, okay, dann versuche ich das direkt am nächsten oder übernächsten Tag wieder reinzuholen, indem ich dann wirklich immer so ganz, ganz wenig esse oder ganz, ganz wenig Kalorien eben zu mir nehme. Und wenn man da immer so ein bisschen drauf achtet und immer noch enge Jeans trägt, dann braucht man keine Waage. Das merkt man sofort.
Wenn der Knopf nicht mehr
enge
zugeht.
Jeans, ja, das geht ganz schnell. Das ist bei mir so. Und dann nicht die weite Hose anziehen, sondern die enge. Und dann sagst du, komm, dann hast du auch gar keinen Hunger. Also, aber ich lüge auch gerne. Ja.
Ist nach dem Buch vor einem neuen Buch?
Nein.
Nein?
Nein, mit Sicherheit nicht. Es war für mich anstrengend. Und meine Tochter zitiert mich gerne mit den Worten, die sie erzählt immer. Meine Mama, die hat gleich 3 Bücher auf einmal geschrieben. Das erste, das einzige, das letzte.
Nicht schlecht. Also ja, gibt es keinen Anlass jetzt irgendwie? Nein.
Es gibt absolut keinen. Also es hatte ja, das Buch hat ja einen Anlass gehabt.
Ja.
Und es ist auch das, was wir da getan haben. Ich finde, das ist schon recht umfassend, was wir da an Expertenwissen zusammengetragen haben. Und genauso ist es in meinem autobiografischen Teil, dass ich auch sehr viel über mich erzählt habe. Ich habe viel preisgegeben. Meine Freunde, meine Familie, viele sagen, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. Mhm. Und manche Dinge habe ich mir selber auch gar nicht bewusst gemacht. Ich habe tatsächlich durch die bohrenden Fragen meiner Co-Autorin, die mich auch wieder immer angetrieben hat, Anna Butterbrot heißt sie, ich muss den Namen einfach auch mal erwähnen.
Ja.
Anna hat mich dazu getrieben, mir über so viele Dinge Gedanken zu machen, wo ich ehrlicherweise mir vorher keine Gedanken drüber gemacht habe. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Ich weiß, das ist es jetzt auch.
Was sind vielleicht nochmal zusammengefasst wirklich so die wichtigsten Dinge, die man machen sollte, bevor man in den Ruhestand geht?
Es gibt einen Satz, den hat Peter Klöppel. Also in diesem Buch ist auch ein langes Interview mit Peter Klöppel und mir drin. Da sagt er diesen Satz, er hat sich auch mit seiner Frau irgendwann hingesetzt und dann haben sie sich überlegt, was ist uns im Leben wichtig? Und was will ich behalten und mitnehmen und weitermachen, wenn ich eben nicht mehr arbeite, wenn ich im Ruhestand bin? Und das können ja verdammt viele Jahre sein. Das können verdammt viele wunderbare Jahre sein. Aber das sollte man sich wirklich irgendwann mal fragen. Ich habe mir diese Frage tatsächlich bewusst nicht gestellt, empfehle es aber dennoch, dass das vielleicht jeder tut, denn es gibt ein paar Dinge und das sind vor allen Dingen die Finanzen. Man muss sich früh genug Gedanken machen darüber, was ist mir wichtig im Leben. Und wenn dazu zum Beispiel ganz viele sagen, dann will ich reisen. Ja, aber Reisen ist wirklich auch mit Geld verbunden. Auch wenn man sparsam reist, wenn man sagt, ja, so wie ich das sage, ja, mein Gott, dann gucke ich halt immer, wo ist es gerade günstig? Wann kriege ich günstige Flüge? Aber unter Umständen auch zu einer bestimmten Jahreszeit irgendwo hin. Also Finanzen sind wichtig. Wie groß ist meine Rentenlücke? Aber sie, dass man früh genug anfängt zu sparen. Und ich kann eigentlich, wir sprechen mit dem Buch ja durchaus auch viele ältere Leute an. Da sind auch Großeltern dabei. Schenkt euren Enkeln, Kindern einen Sparvertrag, einen ETF-Sparplan, irgendwas, wo sie auch gar nicht dran gehen dürfen. Irgendwas schon zur Geburt. Macht was, dass man im Alter, dann kann man mit kleinen Summen, dann reicht es wirklich 50 Euro im Monat, je früher man anfängt, 50 Euro im Monat zu sparen. Vielleicht gibt es dann irgendwann im Berufsleben zwischendurch Jahre, wo man dann auch 100, sogar 200 Euro monatlich sparen kann. Und dann hat man richtig was zusammen in der Rente. Also das sind sogar, also Finanzen sollte man sich ein bisschen früher Gedanken drum machen. Und wer gerne zum Beispiel, dieses Reisen ist ein großes Thema, angibt, er sollte sich auch fragen, Moment mal, wie fit bin ich eigentlich? Also es wäre auch ganz angebracht, man überprüft mal seine körperliche Fitness, ob die überhaupt reisetauglich ist.
Mhm.
Und wenn man dann schon so langsam auf irgendwelche überbordenden Kilos zuschreitet, dann sollte man sich mal überlegen, muss da nicht vielleicht was runter, damit es mir auch leicht fällt, irgendwelche Reisen zu unternehmen. Und. Es gibt also wirklich viele Fragen, aber das Allerwichtigste ist, was ist mir wichtig im Leben? Welche Menschen gehören dazu? Welche Orte, welche Plätze, welche Beschäftigung? welches Hobby, welche Freunde, welchen Kreis will ich mit rübernehmen? Und je mehr man drüber nachdenkt, umso wertvoller werden einem dann eben auch doch die Menschen, die um einen rum sind.
Ihre Kinder, die sind erwachsen, sind eigene berufliche Wege gegangen. Was machen die derzeit?
Derzeit sind beide sehr erfolgreich, was gut ist. Denn beide sind ja selbstständig auf ihre Art. Max ist ja Schauspieler und ich weiß, die meisten Hörer und Hörerinnen werden ihn kennen, als er damals durchstartete, noch als sehr junger Schauspieler bei Fakio Goethe als Danger. Das war Comedy pur, das war lustig, das war schräg, das war ein mega Erfolg, die drei Fakio Goethe Filme. Dann hat er aber, der war ja auch auf der Schauspielschule, auf der Otto-Falkenberg-Schule in München und hat er sehr irgendwann beschlossen, dass er nicht als den Rest seines Lebens als Comedian da quasi unterwegs sein möchte, sondern hat dann wirklich alle komischen Rollen oder Comedy-Geschichten abgelehnt und hat sehr, sehr viele ernste Rollen gehabt. Gerade aktuell waren Film von und also mit ihm drin, Die Nichte des Polizisten. Eine Serie ist gerade in der ARD-Mediathek zu sehen. 113 ist auch in der ARD ausgestrahlt. Also er hat ganz, ganz tolle Projekte gemacht. Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn und vor allem glücklich, dass er diesen Beruf auch so erfolgreich ausübt, dass er davon gut leben kann. Das ist nicht bei allen Schauspielern der Fall. Und meine Tochter, die kommt ja ein bisschen mehr auf die Mutter eigentlich oder auch auf den Vater. Sie ist selbstständige Journalistin. Die ist auch gerade sehr erfolgreich, vor allen Dingen in ihren Reportagen überall beim Y-Kollektiv. Y-Kollektiv, das wird ja in allen dritten Programmen auch immer mal, stellen sie Reportagen rein. Bei Stern TV ist jetzt. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass das alles bei den beiden im Augenblick so gut läuft und halte natürlich die Daumen, dass das auf immer und ewig so bleibt. Aber nichts ist ja ewig.
Wenn Sie in Köln leben, dann kommen Sie ja eigentlich auch gar nicht um den Karneval drumherum. 11.11., nicht mehr so weit, dann beginnt so die fünfte Jahreszeit. Wie sehr mischen Sie da mit?
Tatsächlich nicht mehr so. Ich bin, also okay. meine größte, erfolgreichste Karnevalszeit, die hatte ich in Mönchengladbach. Weil nämlich das ist ja auch Rheinland und in Mönchengladbach, es ist genau dasselbe, nur in kleiner. Da war ich jeden Tag, habe ich so 6-Tage-Woche gemacht. Also ist ja der Straßenkarneval, der erstreckt sich ja von Weiberfastnacht, nämlich Karnevalsdonnerstag, bis hin zum berühmten Dienstag. Dann habe ich als Teenager und auch später als Studentin, also ich habe in Aachen studiert, also erst Münster, dann Aachen, da war das jetzt nicht so. Da bin ich immer viel auch noch nach Gladbach gefahren. Und in Köln die ersten Jahre meines beruflichen Lebens, dann habe ich natürlich ja auch noch wild mitgemischt. Aber das wilde Mitmischen im Karneval habe ich dann irgendwann an meine Kinder abgegeben. Die sind heute noch so Karneval, wenn sie da sind. Sie sind auch oft, wir haben tatsächlich auch oft genau dann, also sie lieben den Karneval. Und sie lieben auch die Stadt Köln, beide. Also bei mir ist es jetzt kein wichtiges Datum, der 11.11. Und auch nicht die Karnevalstage, aber die Kids normalerweise schon, ja.
Freiheit beginnt jetzt, heißt Ihr Buch über den Ruhestand, den Unruhestand. Da steht auch drin, dass zum gesunden Älterwerden gesundes Essen dazugehört. Wie sehr beherzigen Sie das so für sich selbst?
Ja, tatsächlich, ja, immer schon, ist natürlich Quatsch. Ich war auch mal jung und als Teenager hatte ich, haben ja so viele, ne? Ist man, also ich glaube, ganz viele Mädels auch heute noch und die Jungs fast vermutlich auch. Ich glaube, es betrifft alle. Man ist ja in diesem Alter irgendwann ganz unzufrieden. Man ist ja nicht nur glücklich als Teenager. Und ganz, ganz viele haben dasselbe getan wie ich in diesen Phasen, dann einfach zu viel gegessen. Ich konnte ja 2 Pizzen hintereinander essen. Also damals, als ich als Teenager und auch in meiner Studentenzeit, da habe ich also auch ziemlich viel gegessen, von dem ich wusste, dass es nicht gesund ist, obwohl meine Eltern haben sehr auf Ernährung geachtet, ausgewogene Ernährung. Dann ja, und dann kamen irgendwann die Jahre, wo ich mir dann schon auch Gedanken darüber gemacht habe, weil ich eben ja auch viel Sport gemacht habe und weil ich ja nicht nur mich selber ernährte, sondern auch dann irgendwann Kinder. Ich achte darauf, ja. Wir beachten beide darauf. Mein Mann war ja Hochleistungssportler, da gehört das auch dazu. dass man sich gesund ernährt. Und ich glaube, wenn man gesund alt werden will, dann ist sowohl Bewegung als auch Ernährung. Das heißt aber nicht, dass man sklavisch auf bestimmte Dinge einhalten muss. Das muss jeder auch für sich selber entscheiden. Mhm. Immer mehr Vegetarier, immer mehr Veganer sind in unserem Umfeld. Ich selber esse noch Fleisch, aber natürlich auch nicht mehr jeden Tag. Ich esse auch lieber, wir grillen im Sommer. Aber das kombinieren wir natürlich dann auch mit vielen gesunden Zutaten, nämlich Salaten. Wir essen sehr viel Obst, Gemüse, Salat, aber eben trotzdem auch Fleisch. Und Fisch esse ich gerne. Was ganz, ganz wichtig ist, das habe ich gelernt, auch durch mein Buch, weil wir hatten ja den Professor Dr. Ingo Frohböse, der ist Sportwissenschaftler an der Sporthochschule in Köln. Und der hat vor allen Dingen gesagt, man muss wissen, zu welcher Tageszeit man was isst. Also morgens braucht der Körper Energie. Und das heißt nämlich auch Kohlenhydrate. Man darf morgens, also viele junge Mädels, sie rennen heute immer rum, nur noch Obst, Obst, Obst. Naja, Obst hat auch Zucker, wissen wir ja, Fruchtzucker. Und man kann morgens durchaus, es ist wunderbar, Obst mit Quark, Obst mit Joghurt oder auch nur Obst. Aber man darf auch Brötchen essen. Man darf durchaus auch dann mal ein helles Brötchen essen. Wir brauchen morgens Energie. Wir müssen und damit auch eben ein paar Kalorien. Und dann darf man auch mal ein bisschen Zucker zu sich nehmen. Und mittags eben ein bisschen ausgewogen von allem etwas und das Abendessen. Das ist ein Credo von Ingo Frohböse. Und das haben mein Mann und ich tatsächlich nicht so gewusst. Abends braucht der Körper Proteine, Eiweiß. Wir brauchen sowieso Proteine und Eiweiß. Und je älter wir werden, umso mehr Eiweiß und Proteine brauchen wir. Aber da die im Körper nicht gespeichert werden können und erst nachts im Schlaf ihre Wirkung entfalten, habe ich alles durch Professor Dr. Ingo Frohböse gelernt, müssen wir abends Proteine zu uns nehmen. Da habe ich es ihn sogar gefragt, habe gesagt, Ingo, aber weißt du, ganz ehrlich, ich habe jetzt abends gar nicht mehr so viel Hunger wie früher. Und dann hat er gesagt, ist egal, dann hau dir einen Eiweißshake rein. Keine Angst vor Eiweißdrinks. Aber bitte denkt an die Proteine. Das habe ich alles gelernt und das gebe ich gerne weiter.
Übers Segeln haben wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen. Was ist denn eigentlich aus dem Traum Ihres Mannes in Sachen Hausboot geworden?
Das ist echt total lustig, dass Sie die Frage jetzt stellen. Weil mein Mann hatte Anfang Oktober Geburtstag, seinen 70. Und dann haben wir natürlich die Leute gefragt. Wir haben relativ spontan. Er wollte erst nicht feiern. Ich habe dann irgendwann, fast ein bisschen ein trauriger Anlass. Wir haben wirklich viele Freunde verloren, mehrere gleich, 72-Jährige. Wir hatten hintereinander weg, trafen wir uns immer zur Beerdigung zum 72. Und dann habe ich gesagt, Alex, wann willst du feiern? Wann willst du feiern, wenn keiner mehr kommt, in deinen 80. Wir feiern jetzt deinen 70. So. Es wird der 70. gefeiert und dann ging das ganz spontan. Es hatten wir trotzdem, das war eine geile Party, weil wir waren über 60 Leute, die wir noch zusammengekriegt haben. Und alle fragten, was wünscht, hast du eine Idee? Ich sage, ja, mein Mann möchte unbedingt, eigentlich würde er gerne auf dem Hausboot leben. Den Zahn konnte ich ihm ziehen, aber ich habe ihm versprochen. Aber mein Schatz, wir werden dann mal mit dem Hausboot über Deutschlands Flüsse schippern. Oder meinetwegen auch holländische. Und dann habe ich den Leuten gesagt, Leute, tut was dazu, gebt den Startschuss mit, wir sparen für unsere erste Hausbootreise. Und dann haben die alle großzügig gespendet für unsere erste Hausbootreise. Und jetzt haben mein Mann und ich den ganzen Winter Zeit, uns zu planen. Und dann im Frühjahr tatsächlich, wir haben schon einen Plan, wir haben schon reingeguckt. Aber es ist wirklich was, das will gut überlegt sein, ist, welche Größe hätten wir gerne und wo geht's lang. Und da freue ich mich jetzt wie Bolle drauf.
Der 70. Ihres Mannes war gerade Thema. Bei Ihnen ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht welche Wünsche, Ziele haben Sie bis dahin?
Viele fragen das ja an, ist gar nicht auf den 70. bezogen, sondern so grundsätzlich. Was hast du denn jetzt noch vor? Was willst du denn unbedingt noch machen? Ich gehöre tatsächlich, glaube ich, zu den glücklichen Leuten, die das, was sie wirklich unbedingt machen wollten, oder ich jedenfalls, habe ich gemacht. Es gibt jetzt kein Fernziel, kein Reiseziel. Es gibt auch nicht Dinge, ich meine, ich werde jetzt nicht mehr Fallschirm springen Und ich sage jetzt auch nicht, es gibt ja so Challenges. Nee, ich habe auch keine sportliche Herausforderung mehr. Das Einzige, was ich wirklich wunderbar fände, dass ich nicht nur mir Gedanken um meinen 70. mache, sondern dass ich auch noch den 80. gesund und munter erlebe und den dann hoffentlich gemeinsam auch immer noch mit meinem Mann und den Kindern. Und von mir aus darf auch noch ein Jahrzehnt draufkommen. Vorausgesetzt, ich bleibe gesund. Das ist das, wo ich dran arbeite, aber es liegt nicht alles in unserer Hand.
Freiheit beginnt jetzt. So ganz im Sinne Ihres Buchtitels, glaube ich, machen ist wichtig. Ziele umsetzen und nicht warten.
Ja, da kann ich wirklich eigentlich nur sagen, dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, okay. Liebe Ulrike von der Gröben, es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Ich wünsche natürlich Erfolg für Ihr Buch. Für Sie persönlich alles, alles Gute. Gesundheit natürlich, das wünschen Sie sich ja auch am meisten und wir alle. Und möge es nie langweilig werden in Ihrem verdienten Ruhestand.
Ach, wie schön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und es war mir eine große Freude, heute dabei sein zu dürfen.
Ulrike von der Gröben, Gräfin, aber auch wahnsinnig bodenständig, wie wir gehört haben. Diesen und andere Podcasts vom Sachsenradio wie unseren Politik-Podcast bekommen Sie bei mdrsachsenradio.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.